willkommen zu dieser Sendung von Radio Prager Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Kvérlová zu den aktuellen Nachrichten. Das Abgeordnetenhaus hat dem tschechischen Präsidenten Václav Havel insgesamt 34 Persönlichkeiten für die Verleihung eines Staatspreises vorgeschlagen. Unter den Kandidaten befindet sich nicht der ehemalige tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš, denn der stellvertretende Vorsitzende der ODS Jan Zahradil mit dem TG Masaryk-Orden auszeichnen wollte. Wie Zahradil dazu heute der Nachrichtenagentur ČTK erklärte, stünde die Auszeichnung des Ex-Präsidenten Edvard Beneš als ein Beleg dafür, dass Beneš ein Bestandteil der tschechischen Staatlichkeit und der tschechischen nationalen Tradition ist. Die staatliche Veterinärverwaltung hat heute die Einfuhr von aus Frankreich stammenden Schweinen und von Schweinefleisch verboten. Der Grund dafür ist die in einer französischen Region ausgetretene klassische Schweinepest, sagte der Nachrichtenagentur ČTK heute der Chef der Verwaltung Josef Holešovský. Der Vorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten Wladimír Špidla hat ODS-Chef Václav Klaus in einem Schreiben offiziell davon in Kenntnis gesetzt, dass die Sozialdemokraten aus dem beiderseitigen Oppositionsvertrag aussteigen, falls die ODS nicht bereit sei, über die Beendigung dieses Vertrages bis zu den bevorstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus zu verhandeln. Laut Špidla habe die sechste Tagung des Zentralen Exekutivausschusses seine Partei beschlossen, im Falle einer nicht einvernehmlichen Lösung mit den Bürgerdemokraten den Vertrag mit Wirkung vom 6. April 2002 für ungültig zu erklären. Dies berichtet die Tageszeitung Pravo in ihrer Freitagausgabe mit dem Hinweis darauf, dass Klaus laut Pressesprecherin Michaela Maláčová den Brief von ČSSD-Chef Špidla am 30. April erhalten habe. Der stellvertretende Vorsitzende der ODS, Peter Nečas, sagte heute für die Nachrichtenagentur ČTK, dass die Partei es für nicht notwendig betrachtet, sich mit Špidlas Schreiben auseinanderzusetzen, da die Gültigkeit des Oppositionsvertrages sowieso mit dem Tag der Wahlen beendet wird. Die Moderatorin des Prager Fernsehsenders Česká televize Jolana Voldánová ist am Donnerstag in Leipzig mit einem von der Medienstiftung der Deutschen Sparkasse ausgeschriebenen Medienpreis ausgezeichnet worden. Wie der Stiftungsfonds informierte, wurde ihr der Preis stellvertretend für die gesamte Nachrichtenredaktion des Senders verliehen, die sich um die Jahreswende 2000-2001 mit einem Streik gegen die parteipolitische Einflussnahme auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen und für die Verteidigung der freien Meinungsäußerung und einer freien Presse eingesetzt hatte. Der Preis für Freiheit und Zukunft der Medien war mit 7.500 € dotiert. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Zinnen Sinja Schultheiß.
Tagesecho.
Vielen Dank an Dasha Keberlova und willkommen zu unserem weiteren Programm. Hier stehen heute folgende Themen im Vordergrund. Seit Donnerstag gibt es in Tschechien das erste richtige Transplantationsgesetz. Deutsche und tschechische Sozialpädiater arbeiten seit Jahren zusammen. Am Ende des Tagesechos wartet eine kulinarische Empfehlung auf Sie. Und im Anschluss geht es dann wie jede Woche um diese Zeit weiter mit der Rubrik Im Spiegel der Medien. In Tschechien bzw. in der Tschechoslowakei werden schon knapp 4 Jahrzehnte lang Transplantationen durchgeführt. Die erste erfolgreiche Nierentransplantation geht auf das Jahr 1966 zurück. Legislative Regelungen zur Durchführung der Transplantationen waren zweifelsohne vorhanden, doch das erste richtige Transplantationsgesetz in Tschechien gibt es erst seit Donnerstag. Da nämlich wurde es im Prager Abgeordnetenhaus verabschiedet. Welche Entwicklung der medizinische Bereich Transplantationen in den zurückliegenden Jahren genommen hat und welche neuen Möglichkeiten sich durch das Gesetz ergeben, dazu nun mehr von Lothar Martin.
Für das von den Abgeordneten gebilligte Transplantationsgesetz hatte sich insbesondere auch der Leiter des Transplantationszentrums des Instituts für klinische und experimentelle Medizin in Prag, Stefan Wiedko, eingesetzt. Bereits 1992 hatten er und seine Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium den ersten Entwurf eines solchen Gesetzes ausgearbeitet, der jedoch aus verschiedenen Gründen nicht behandelt wurde. Erst im vorigen Jahr, als in Tschechien Meldungen über den illegalen Organhandel einer von einem russischen und deutschen Bürger gegründeten Prager Gesellschaft aufgetaucht waren, wurde die Erarbeitung des Transplantationsgesetzes wieder forciert. Anhand dieses Gesetzes soll nun unter anderem auch ein nationales Register über diejenigen Personen entstehen, die es ablehnen, dass ihre körpereigenen Organe nach dem Tod ausgeschlachtet und als Organspenden zu Transplantationen verwendet werden. Wenn ein Kind oder eine nicht zurechnungsfähige Person sterben sollten, kann diese Ablehnung durch die Eltern oder die gesetzlich festgeschriebenen Erziehungsberechtigten erfolgen. Das neue Gesetz, das nach seiner Behandlung im Senat und nach seiner Unterzeichnung durch den Präsidenten ab dem 1. September dieses Jahres in Kraft treten soll, wird den Ärzten und Patienten, so der Abgeordnete Josef Janacek, mehr Sicherheit verleihen, da jedes entnommenes Organ von einer klaren Dokumentation begleitet sein muss. Aber auch in der Vergangenheit hat man in Tschechien schon relativ erfolgreich auf dem Transplantationssektor gearbeitet. Zur Entwicklung dieses medizinischen Bereichs sagte Stefan Witko gegenüber Radio Prag:
Die erste erfolgreiche Nierentransplantation in der damaligen Tschechoslowakei wurde im Jahre 1966 durchgeführt. Die Spenderin der Niere war eine Mutter, Frau Pavlíková, die auch heute noch lebt. Der Empfänger war ihr Sohn, der seinerzeit per Dialyse behandelt wurde. Insgesamt sind bis zum heutigen Tag mehr als 4000 Patienten mittels einer Transplantation an ihrer erkrankten Niere behandelt worden. Des Weiteren werden in Tschechien Transplantationen der Leber, der Bauchspeicheldrüse und des Herzens durchgeführt. Zuletzt haben wir auch mit einem Programm zur Transplantation der Lunge begonnen.
Und auch hinsichtlich der Erfolgsrate bei den Transplantationen kann sich die Tschechische Republik in Europa sehen lassen. Dazu Witko.
Dieser Bereich der tschechischen Medizin ist völlig vergleichbar mit dem Niveau der in den entwickelten europäischen Staaten durchgeführten Transplantationen. Wenn man die Anzahl der durchgeführten Transplantationen bei je einer Million Einwohner zu Rate zieht, dann belegt die Tschechische Republik bei den Nierentransplantationen den 3. bis 4. Platz in Europa und bei den Lebertransplantationen den 6. Platz. Im Nierenbereich werden hierzulande wesentlich mehr Transplantationen durchgeführt als zum Beispiel in Deutschland und Dänemark. Und auch bei den nach der Transplantation erzielten Ergebnissen stehen wir nicht zurück.
Mit der Tätigkeit des Kinderneurologischen Zentrums in Bonn machte dessen Direktor Professor Hans-Georg Schlack während eines Seminars am Donnerstag in Prag tschechische Kinderärzte, Psychologen sowie weitere Mitarbeiter im Bereich Kinderheilkunde bekannt. Im Rahmen der Tschechischen Ärztegesellschaft hielt er einen Vortrag, in dem er unter anderem auf die Herausforderungen einging, die vor der modernen Sozialpädiatrie stehen. Nach der Vorlesung bat Martina Schneibergower Professor Schlack ans Mikrofon.
Herr Professor, Sie haben gesagt, dass die Sozialpädiatrie in Deutschland sehr wichtige Impulse von den damaligen tschechoslowakischen Experten wie Professor Matějček, Langmajer oder Damborská erhielt. Inwieweit haben diese Impulse die weitere Entwicklung der Sozialpädiatrie in Deutschland beeinflusst?
Vor allem dadurch, dass man den Begriff der psychischen Deprivation und ihre Hintergründe kennengelernt hat. Und dass man für die Erfüllung der seelischen Grundbedürfnisse der Kinder wesentliche Informationen erhalten hat durch die Forschungen, die von vor allem Matějček und anderen durchgeführt worden sind. Dazu hat es damals in den frühen Nachkriegsjahren in Deutschland keine gleichwertige Forschung gegeben.
Bedeutet die Möglichkeit, mit den tschechoslowakischen Experten zusammenzuarbeiten? Das war damals noch die Zeit des Eisernen Vorhangs. War das überhaupt möglich?
Erstaunlicherweise war es möglich, und sowohl, dass deutsche Pädiater nach Tschechoslowakei kommen konnten, aber es gab Zeiten, in denen auch die Ausreise zumindest für Besuche und persönliche Kontakte möglich waren.
Konnten Sie sich persönlich auch mit ihnen bekannt machen?
Ich war damals noch etwas zu jung dazu, aber ich habe die große Freude, dass ich Professor Matějček auch persönlich kenne und auch Professor Svejcar noch kennengelernt habe, Professor Dunowski. Aber das war eine halbe Generation vor mir, als das so intensiv nach Deutschland herüberkam.
Es war nicht Ihr erster Vortrag hier. Es wurde gesagt, dass Sie da zum letzten Mal vor 7 Jahren einen Vortrag gehalten haben. Aber sonst arbeiten Sie doch mit den tschechischen Sozialpädiatern zusammen. Sie wurden zum Ehrenmitglied der tschechischen Sozialpädiatrie ernannt. Also die Kontakte sind ganz lebendig.
Ja, das war für mich eine sehr große Ehre, diese Ehrenmitgliedschaft zu bekommen. Und ich freue mich auch nicht nur über diese Ehrung, sondern auch über die Perspektive, dass wir weiter miteinander in Kontakt bleiben, denn die tschechischen Pädiater haben eine große Tradition und wir können viel voneinander lernen.
Sie hörten ein Gespräch mit Professor Hans-Georg Schlack, dem Direktor des Kinderneurologischen Zentrums in Bonn. Sie war nicht nur siebenfache Olympiasiegerin und als Sportidol lange Jahre Liebling der Nation und der Weltöffentlichkeit. Nach dem Prager Frühling von 1968 wurde sie auch zum Symbol des Kampfes gegen den Totalitarismus. Die Turnerin Vera Czaslavska, die am 3. Mai ihren 60. Geburtstag feiert. Genau genommen hat sie eine vom tschechischen Olympischen Komitee geplante Feier eigentlich erfolgreich zu verhindern gewusst, um nicht wieder im Rampenlicht stehen zu müssen. Der älteren Generation sind immer noch die Bilder von der Olympiade 1964 in Japan im Kopf, wo Czaslavska 3 Goldmedaillen holte. 4 Jahre später in Mexiko waren es sogar 4. Während dieser Olympiade heiratete sie den Läufer Josef Odložil, für die tschechische Öffentlichkeit das Traumpaar schlechthin. Im selben Jahr wurde Vera Czaslavska nicht nur zur besten Sportlerin des Jahres ausgezeichnet, sondern war auch die zweitpopulärste Frau der Welt. Auf den Ruhm von Mexiko folgte die Schikanierung durch das kommunistische Regime. Man verzieh ihr nicht, dass sie während des Prager Frühlings die Forderungen der Intellektuellen durch ihre Unterschrift unter das Manifest der 2000 Worte unterstützt hatte. Nach 1989 stand sie dann nochmals als Beraterin von Präsident Václav Havel und als Vorsitzende des tschechischen Olympischen Komitees im Licht der Öffentlichkeit. Dass ihr inzwischen geschiedener Mann nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Sohn zu Tode kam, hinterließ bei ihr tiefe Spuren. Vera Czaslavska erlitt Depressionen und zog sich in sich zurück. Wenn Sie ständig ohne Pause fahren, kann Ihnen das auch passieren, sagte sie in ihrem letzten Gespräch für die Zeitung Mladá Fronta Dnes vor 3 Jahren. Um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einem Besuch in Prag die Suche nach kulinarischen i-Tüpfelchen zu erleichtern, hält Radio Prag einige Empfehlungen für Sie bereit. Wir senden sie in Form einer kleineren Serie von heute an jeweils im letzten Tagesecho der Woche. Beginnen wollen wir unsere neue Sendereihe Prag kulinarisch mit einem slowakisch-ungarischen Wirtepaar, das exzellente tschechische Küche präsentiert und sogar einen Staatspräsidenten zu ihren gelegentlichen Gästen zählen darf. Am Mikrofon ist Alexander Schneller.
Ein paar Schritte unterhalb des Karlsplatzes und Neustädter Rathauses in der Navratilova Straße liegt ein ganz besonderes Juwel tschechischer Kulinarik. Es handelt sich um das Restaurant mit dem seltsamen Namen Bozezení, was man in etwa übersetzen könnte mit zum guten Verweilen u Čirini. Čirina ist der ungarische Kosenamen für Irena. Gutes Verweilen also bei Irena. Und tatsächlich, es ist ein gar köstliches Verweilen bei Irena Košíková und ihrem Mann, mit dem sie seit 3 Jahren das kleine, aber feine Etablissement führt. Und so eigenwillig wie der Name ist auch die Tatsache, dass sie eine gebürtige Ungarin ist und er Slowake, dass sie sich in Bratislava kennengelernt und dort auch zusammen gearbeitet haben, in der bekannten Weinstube Uvelki Františkánu, dass sie schließlich nach Prag zogen, wo sie mittlerweile schon seit 30 Jahren leben und dass sie beste tschechische Küche anbieten, aber eine ganz spezielle und kreative. So findet man zwar die klassische Svíčková und Palačinky der verschiedensten Art, aber vergeblich sucht man welch ein Frevel Knödel. Viele Gerichte sind slowakisch-ungarisch angehaucht, so gibt es als kalte Vorspeise zum Beispiel echten, herrlich schmackhaften ungarischen Salami oder als Hauptgericht das ungarische Schweinefilet mit Salami und Käse überbacken. Manche Gerichte wiederum sind chinesisch beeinflusst. Dazu gibt es eine interessante Geschichte. Irena arbeitete in Davidze bei Globus und sie hatten einen chinesischen Koch aus der Botschaft eingeladen, der lehrte sie chinesisch kochen nach allen Regeln der Kunst. Und da ist dann noch diese Frage, hat sie wirklich, hat sie nicht? Klar hat sie. Und Čirina lächelt entspannt und auch ein bisschen stolz. Ja, sie hat für Václav Havel gekocht. Rund 2 Jahre war sie seine private Köchin in seiner Wohnung. Und der heutige Präsident, der, wie Irena betont, sehr bescheiden ist und vor allem Suppen liebt, kann es nicht lassen und besucht deshalb mit seiner Frau und Freunden noch ab und zu die neue Wirkungsstätte seiner ehemaligen Leibköchin. Und wenn er kommt, dann als einfacher Gast, der nur einen Tisch reserviert und nicht gleich das ganze Restaurant. Wenn es Sie interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, verrate ich Ihnen gerne, was ich bevorzugt im u Čirini aus dem großen Angebot auswähle. Als Vorspeise Uherský Salam, ungarischen Salami, zum Hauptgang Jeho České Tajemství, die südböhmische Überraschung mit Hähnchenfleisch, Schweinefilet, Lendenbraten, Kartoffelpuffer und Knoblauchsoße und zum Dessert Kastanové Püree, herrlich luftiges Kastanienpüree. Und das alles zu erstaunlich günstigen Preisen, bedenkt man die zentrale Lage. Na, habe ich Sie hungrig gemacht? Dann verpassen Sie bei Ihrem nächsten Pragbesuch das Ucirini nicht. Aber Achtung, Sie sollten unbedingt reservieren, denn das gute Verweilen bei Irena Košíková hat sich längst auch über die Stadtgrenzen Prags hinaus herumgesprochen. Und wer weiß, wenn Sie bei Cirini tafeln, da geht vielleicht plötzlich die Türe auf und leicht gebückt mit kurzen Schritten kommt der Staatspräsident mit Frau herein und setzt sich möglichst unauffällig an einen der hinteren Tische.
Mit diesem kulinarischen Tipp endet das letzte Tagesecho in dieser Woche. Es folgt in Kürze der Medienspiegel, zu dem ich Sie herzlich einladen möchte.
Radio Prag veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen großen Hörerwettbewerb. Das Thema des Wettbewerbs ist Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, deren Name auch in dem Titel unserer Sendestation und unseres Wettbewerbssponsors, den Prager Brauereien, enthalten ist. Ihre Aufgabe ist es, in einem kurzen Text auf die folgende Frage zu antworten. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Die originellste Antwort belohnen wir mit einem einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in der Tschechischen Republik inklusive Anreisekosten. Ein Rückflugticket aus der Hauptstadt ihres Herkunftslandes. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert Staropramen, das Bier aus Prag. Im Rahmen des Aufenthaltes findet auch ein Besuch in der Prager Brauerei sowie bei Radio Prag statt. Weitere 50 Gewinner erhalten Souvenirs von Radio Prag. T-Shirts, Reisetaschen etc. Die 12 besten Antworten werden mit einem tragbaren Rundfunkempfänger belohnt. Außerdem kann sich jeder, der eine Antwort schickt, auf ein kleines Souvenir freuen. Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 16. Juni 2002 an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik. Oder per E-Mail an cr@radio.cz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Sendung vom 30. Juni bekannt gegeben. Über den Verlauf des Wettbewerbs werden wir Sie in der regelmäßigen Sendereihe Hörerforum informieren. Und zum Schluss noch einmal die Wettbewerbsaufgabe. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Der Einsendeschluss ist der 16. Juni.
Seien Sie nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, nochmals recht herzlich willkommen zum regelmäßigen Medienspiegel von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Robert Schuster
und Silja Schulteis.
In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns zum einen mit Reaktionen der hiesigen Printmedien auf den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Zum anderen überlegen wir gemeinsam mit dem Publizisten Petr Ohl, warum sich die Einstellung der Tschechen zum 1. Mai von der ihrer Mitbürger in anderen europäischen Staaten unterscheidet.
Zu unserem ersten Thema. Der Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium am vergangenen Freitag hat auch hierzulande seinen Widerhall in den Medien gefunden. Was man gegen Ereignisse dieser Art machen kann, fragt Jan Jandorek in der Montagsausgabe der auflagenstärksten Tageszeitung Mladá Fronta Dnes und konstatiert:
Die Antwort mag vielleicht zynisch klingen, aber man kann im Großen und Ganzen nichts machen. In unserer modernen Zeit ertragen wir es aber nicht, dass uns etwas derartig aus den Händen gleiten kann. Zu sehr glauben wir, dass wir alle gesellschaftlichen und psychologischen Gesetzmäßigkeiten kennen, dass uns jeder weiße Fleck auf der Karte bestürzt macht. Wenn wir dann lesen, dass der Erfurter Amokläufer zu den Konsumenten von brutalen Computerspielen zählte oder ein Fan aggressiver Heavy-Metal-Music war, neigen wir zum Aufatmen. Ja, wenn wir Computerspiele und aggressive Musik begrenzen, kann sich Erfurt nicht wiederholen. Und das ist genau der Fehler.
Auch wenn man vollständig den Waffengebrauch für Zivilisten verbieten würde, so Jan Durek weiter, könnte man nicht verhindern, dass jemand beispielsweise mit einem Kanister Benzin ein Attentat begehe. Der Kommentator kommt zu dem Schluss:
Ein Attentäter, ob kaltblütig, ideologisch motiviert oder einfach verrückt, ist im Grunde immer im Vorteil. Für den modernen Verstand ist es schwer zu akzeptieren, dass es Tragödien gibt, die man nicht verhindern kann. Umso weniger entschuldigt es uns, dass wir noch nicht einmal diejenigen Tragödien verhindern, die sich verhindern ließen.
Soweit der Auszug aus dem Lada Fronta Dnes vom 29. April. Der Publizist und Schriftsteller André Neff warnt in der Montagsausgabe der Tageszeitung Lidové Noviny davor, im Falle des Erfurter Amoklaufs zu den Lösungen leichteren Kalibers zu greifen und sich auf eine bessere technische Ausrüstung der Schulen zu konzentrieren, um derartige Anschläge künftig zu verhindern. Stattdessen, so schreibt Neff weiter,
könnte die Tragödie von Erfurt auch ein Aufruf zu einem Wandel im Denken sein. Hören wir auf, den Täter als Opfer des Systems zu betrachten und das Opfer als Menschen, der zur schlechten Zeit am schlechten Ort war. Die Gewalt muss ein Gegenstand der Verabscheuung und des Hasses sein, sowohl privat als auch öffentlich. Wenn wir das lernen würden, würden wir wohl aufhören, uns brutale Filme anzuschauen, und in Hollywood würde man aufhören, solche zu drehen.
Nach Ansicht des Kommentators Jiří Sládek hat die Tat des 19-jährigen Robert Steinhäuser aus Erfurt eine ganze Reihe schwerwiegender Fragen aufgeworfen. Sládek kommt in der Montagsausgabe von Hospodářské noviny zu dem Schluss, dass eine strengere Kontrolle von Waffenbesitz zwar sinnvoll ist, es dabei aber nicht bleiben darf. Zitat:
In den Vereinigten Staaten, wo seit längerer Zeit die Psychologie von Amokläufern im Waffenbesitz beobachtet wird, sagen Fachleute, dass sich kaum ein Täter völlig unerwartet entscheidet. Es gibt immer sichtbare Zeichen dafür, dass er eine unüberlegte Tat vorbereitet. Und so ist dies zweifelsohne ein Aufruf zu größerer Achtsamkeit der eigenen Umgebung gegenüber. Und zwar nicht nur für die Lehrer.
Soweit ein Auszug aus Hospodářské noviny vom 29. April und so viel zu diesem Thema.
Auch in Tschechien hat es am Mittwoch bei Kundgebungen zum 1. Mai Ausschreitungen gegeben. Im mährischen Brno-Brünn verhinderte ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei eine Straßenschlacht zwischen Skinheads und Linksextremisten. Während jedoch in Frankreich oder Deutschland Protestkundgebungen dieser Art bereits auf eine längere Tradition zurückblicken können, stoßen bei den Bürgern hierzulande Demonstrationen am Tag der Arbeit nach wie vor eher auf Abneigung. So die Ansicht von Petr Uhl, einem ehemaligen Dissidenten und Bürgerrechtler und gegenwärtig Kommentator in der Zeitung Bravo, die er im Gespräch mit Radio Prag begründete.
Das ist eine Tradition, die profaniert ist, diskreditiert ist durch die kommunistische Partei. Und wie Sie wissen natürlich, das alles war für die Unterstützung des alten Regimes organisiert. Und die Leute haben jetzt eine Aversion, einen Widerstand darüber und wollen nicht also so protestieren, obwohl dieselbe Leute manchmal in der Fabriken, Betrieben und Universitäten und so weiter protestieren.
Eine Feststellung, so möchte man meinen, die auf alle Länder des ehemaligen Ostblocks zutrifft. Petr Uhl sieht es differenzierter.
Aber in Polen, es war eine Solidarität, die hat die Leute der Arbeit organisiert, hat die soziale Forderungen artikuliert, hat für die Arbeiterinteresse gekämpft. Also die Instrumente, als zum Beispiel Erstmai-Marsch oder so etwas, Streik und Petitionen, sind nicht so diskreditiert als bei uns.
Dass in Tschechien am Mittwoch politische Parteien aller Richtungen den Feiertag für Wahlkundgebungen nutzten, erklärt Uhl auf der einen Seite mit den bevorstehenden Parlamentswahlen, auf der anderen Seite erinnert er noch an eine weitere Bedeutung des 1. Mai, die spezifisch tschechisch ist.
Ja, weil gibt es bei uns nicht nur die Arbeitertradition, aber auch die romantische Tradition eines romantischen Dichters, Karel Hynek Mácha, das ist mit Liebe und Frühling verbunden, ja, und die Parteien, die rechtsgehende Parteien, haben eher diese Melodie gesungen.
In Zukunft, so glaubt Petr Uhl, wird sich in der Tschechischen Republik aber zunehmend auch wieder die Arbeitertradition durchsetzen und bei den Bürgern auch an Glaubwürdigkeit gewinnen. Anzeichen hierfür sieht er bereits in der wachsenden Rolle der Gewerkschaften.
Auch Streik und andere Attributen der Arbeitertradition sind langsam mehr akzeptiert als zum Beispiel vor 5 oder 10 Jahren. Also das wird natürlich normalisiert sein und wir werden auf dieser Ebene, wo für die Interesse der Arbeiter zu sprechen etwas normal ist, wir werden auch an diese Ebene zurückkehren und in 10 Jahren, glaube ich, das wird genauso als in Österreich oder in Deutschland.
In der folgenden Erinnerung Peter Uhls an seine Erfahrungen mit dem 1. Mai spiegelt sich zugleich auch sein eigener politischer wie persönlicher Werdegang wider.
Ich bin schon 60 Jahre alt, also ich erinnere mich, wenn ich ganz jung war oder Kind, es war verpflichtet, aber es war gleichzeitig etwas Schönes. Wir waren getanzt, meine Eltern waren nicht Gegner, aber auch nicht große Sympathisanten des Regimes. Es war etwas inzwischen, ja. Und wenn ich 25 Jahre alt war, ich habe gesagt, nein, ich werde nicht mehr an diese 1. Mai Manifestationen teilnehmen, weil das ist formal, das ist nur Unterstützung, das ist keine kritische Positionen und von jener Zeit, ich war in einer geistlichen Opposition und ein Widerstand gegen die formelle 1. Mai war ein Teil meiner Oppositionsposition damals. Ja. Also für mich, es ist eine Erinnerung auf meine persönliche Emanzipation.
Und mit diesen Erinnerungen des Publizisten Peter Uhl an den 1. Mai endet unser heutiger Medienspiegel. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Robert Schuster
und Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.